ich kann dieses Wort auch nicht so gut aushalten. Stimmungsübertragung gehen bei mir auch irgendwie die Alarmglocken an und mein Hals schwillt, weil ja, ich habe eben auch viele KundInnen, die da wirklich sich viel Druck machen und das ist über Medien, über TrainerInnen auch oft nochmal so gefördert worden und das finde ich total schade.
Der Hund erlebt mich doch 24/7 mit meiner Art und Weise, mit meiner Stimmung, mit meiner Extrovertiertheit oder Introvertiertheit. Und wenn man jetzt, wenn man ihm was lehren will, sich verstellt, also der Erste, der merkt, ist doch der Hund.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis Podcast. Wie wichtig ist das Thema Stimmungsübertragung im Hundetraining? Das mag ich heute rausfinden zusammen mit Tanja Elias und Rainer Dorenkamp. Vorher gibt es aber noch einen kleinen Hinweis und zwar ist es so, dass der Podcast jetzt einen kurzen Winterschlaf macht und heißt, wir sind dann im neuen Jahr mit neuen Themen wieder für euch da. Die Liste ist nach wie vor lang und tatsächlich ist es dann im nächsten Jahr die 100. Folge. Also wir haben heute Folge 99, dann starten wir wieder rein mit Folge 100. Und jetzt viel Spaß beim Interview. Hallo Rainer, hallo Tanja, schön, dass ihr zusammen im Podcast zu Gast seid.
Ja, hallo Jona.
Das freut mich auch, dass wir mal zusammen einen haben.
Wir reden heute über Stimmungsübertragung. Ja, ich starte ein bisschen gestresst in diese Folge, weil ich gerade aus einer 36-Stunden-Schicht Care-Arbeit in die Lohnarbeit sozusagen komme. Ui. Wie ist bei euch die Stimmung?
Ich habe schon 2 Einzelstunden hinter mir im Regen. Von daher bin ich jetzt hier froh, im Büro zu sitzen, trockengelegt und einen Kaffee zu haben.
Meine Stimmung ist gut. Ich hatte einen ruhigen Vormittag und habe schön auf meinem Sofa ein Cappuccino getrunken und habe jetzt noch ein paar Tage voller Arbeit und dann geht's am Montag in den Urlaub. Von daher ist meine Stimmung sehr gut.
Dann hoffe ich, dass wir hier eine kleine Stimmungsübertragung von dir zu mir bekommen und ich ein bisschen von deiner Ruhe mitbekomme.
Ich gebe mir Mühe.
Aber ich bin mir ganz sicher, dass ich im Laufe der Folge mich hier ein bisschen entspannen kann. Gut. Ja, Stimmungsübertragung. Ich muss erstmal so ein bisschen den vielleicht Elefanten im Raum ansprechen. Das Thema, ich glaube, das ging vielen so, habe ich auch so in den Nachrichten rausgelesen, die teilweise eher sogar von TrainerInnen kamen, dass das Wort ja in manchen fast so eine gewisse Abwehrhaltung auslöst, weil es sehr häufig benutzt wird. Vielleicht auch mein erster Gedanke war dazu, dass es so in der Beratung häufig kommt von den KundInnen, die sagen, ja, ich kann mich, ich irgendwie in eine Situation, der Hund pöbelt an der Leine und bestimmt macht er das auch, weil ich bin ja schon so angespannt, gehe in die Situation rein und es ist meine Schuld, also so ganz, ganz viel Schuld und ich muss es besser machen und es wird auch häufig so benutzt irgendwie nochmal, um ein schlechtes Gewissen vielleicht zu machen. Der Hund ist so, weil du verhältst dich so in der Stimmung. Wie nehmt ihr das wahr? Wie ist für euch dieser, also was denkt ihr über diesen Begriff? Kennt ihr diese Situation? Und warum machen wir überhaupt eine Folge zu dem Thema? Ganz viele Fragen jetzt. Müssen wir erstmal aufräumen.
Ja, also ich habe mir ja das ich habe mir ja das Thema gewünscht, genau aus dem Grund. Also ich kann dieses Wort auch nicht so gut aushalten. Stimmungsübertragung gehen bei mir auch irgendwie die Alarmglocken an und mein Hals schwillt, weil ja, ich habe eben auch viele Kunden oder KundInnen, besser gesagt, die da wirklich sich viel Druck machen, dass sie nicht gelassen genug sind, haben das Gefühl, sie haben das ausgelöst, dass sie schuld daran sind, dass der Hund sich ja entweder aggressiv verhält oder ängstlich verhält, dass sie ihm nicht genügend Unterstützung geben. Und das ist über Medien, über TrainerInnen auch oft nochmal so gefördert worden. Und das finde ich total schade, weil letztendlich sind wir so, wie wir sind. Und natürlich können wir lernen, unsere Stimmung ein Stück im Griff zu haben. Und Stimmungsübertragung spielt schon auch eine große Rolle im Hundetraining. Und trotzdem muss ich auch so sein dürfen, wie ich bin. Und Hund und Mensch müssen sich aufeinander einspielen. Und über die Jahre können die Hunde auch lernen, dass ich so bin und dass, ja, dass ich nicht den Hund meine. Und ja, das ist ein wichtiges Thema und trotzdem ist es, ja, kann ich das verstehen, wenn da so ungute Gefühle entstehen bei dem Wort.
Ja, bei mir ist es ähnlich. Also ich habe das natürlich auch, dass Kunden sagen, ja, weil ich so aufgeregt bin. Ich versuche da zu entlasten und zu sagen, ja, aber das wirst du ja nicht verändern können. Das heißt, die meisten, die zu mir kommen, wissen, dass die Stimmung das Verhalten des Hundes mit beeinflusst. Aber wenn ich aufgeregt bin, bin ich aufgeregt. So, und dann ist es ja das Blödste, was ein Trainer sagen kann, sei mal locker. Ja, die Leute wären gern locker, können es aber nicht, sondern sie sind aufgeregt oder haben Angst und diese Stimmung wird sich auf den Hund übertragen. Wir müssen das ein Stück akzeptieren und wie Tanja schon gesagt hat, wir können dran versuchen, irgendwie ein bisschen lockerer und cooler zu werden, aber das ist erstmal die Theorie. Also Schuldzuweisung von Trainerseite ist natürlich bescheuert, weil ich kenne niemanden, der gerne aufgeregt ist, gerade wenn er weiß, dass das Verhalten des Hundes noch gefördert wird dadurch. Also das macht ja keiner absichtlich, sondern das sind Dinge, die müssen wir tolerieren.
Und das ist ja erfahrungsbasiert. Das heißt, wenn ich schon mehrfach hingefallen bin, mein Hund schon einen anderen Hund verletzt hat oder mein Hund verletzt wurde oder mein Hund abgehauen ist, weil er Angst hatte, natürlich ist das irgendwie in meinen Knochen drin. Ich kann da nicht anders reagieren erstmal. Und dann geht's ja darum, mit einem guten Trainingsplan die Dinge zu verändern. Dann merke ich, ah ja, so und so kann ich dem Hund helfen in dieser Situation. Und darüber kann ich dann immer gelassener werden.
Ja, und es kann man vielleicht hilft's mal, wenn man in andere Bereiche reingeht. Keine Ahnung, man ist frisch verliebt. Dann wird man nicht sagen, ach du, jetzt bin ich mal locker oder cool, sondern dieses Gefühl bleibt ja jetzt erstmal da und wird mein Verhalten und auch die Umwelt irgendwie mit beeinflussen. Ja, und da kann ich jetzt nicht sagen, so, jetzt bin ich mal kurz unverliebt, ne, sondern es braucht dann vielleicht wieder eine Zeit, bis man sich wieder einpendelt und so wieder auf normales Niveau kommt, ne. Das heißt, Gefühle über rational oder über den Verstand verändern zu können, ist vielleicht lernbar, da kennt sich Tanja mit Sicherheit besser aus, aber nicht irgendwie so leicht einfach in eine Situation zu übernehmen.
Ja, also ich kann natürlich meine Haltung zu dieser Situation, also nehmen wir mal so einen pöbelnden Hund und ich kann über einmal denken, ach, was denken die anderen? Oh, das ist ja peinlich, die denken, ich habe meinen Hund nicht im Griff. Oder ich kann sagen, ich bin jetzt im Training, der macht das jetzt, das ist genau sein Thema, da bin ich dran und zurzeit kann ich sowieso nichts machen, also nehme ich das jetzt erstmal so hin. Also ich kann schon meine Haltung verändern und darüber verändern sich dann auch mit der Zeit die Emotionen. Ich fahre die ein Stück runter, aber das geht eben nicht auf Knopfdruck.
Und wie entscheidend ist vielleicht auch die Stimmung, wenn ein gewisses Verhalten über Jahre erlernt und gefestigt wurde? Also wenn jetzt ein Hund pöbelt oder an der Leine flüchtet oder so und das ist einfach erlernt und es geht ganz schnell, dass er in dieses Verhalten wieder reinrutscht, eventuell kann ich dann so entspannt sein wie sonst was, aber der Hund wird das Verhalten trotzdem zeigen, oder?
Ja, das ist, also es ist eher ein Verstärker, aber es ist selten der Auslöser, sondern das hat das vielleicht nochmal begünstigt und das hat sich gegenseitig ein Stück hochgeschaukelt. Aber meine Stimmung wäre ja nicht so, wenn der Hund das von Anfang an nicht gezeigt hätte. Also sie ist ja über das, ich sag mal, Fehlverhalten, ist ja meine Stimmung so entstanden. Ja, und dann wächst das so miteinander.
Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei, ne? So, und ja, wie Tanja schon sagt, wenn der Hund eben nicht sich aggressiv verhalten würde oder nicht flüchten würde, würde ich dieses Gefühl nicht entwickeln und hätte ich dieses Gefühl nicht, würde er nicht flüchten. Ja, aber ich sag mal so, der Hund hat ja angefangen mit dem Verhalten. Ja, das heißt, bei Verhaltensweisen, die der Hund nie gezeigt hat, habe ich ja keine unguten Gefühle. Also, ne, und ist jetzt auch nicht der Hund schuld, sondern er zeigt erstmal das Verhalten, was er zeigt. Und jetzt ist es so eine, ja, der Hund hätte es auch ohne das Gefühl gezeigt, aber meine Stimmung wird das Verhalten dann, wie Tanja schon gesagt hat, verstärken. Dadurch wird es besser gelernt. Und es ist ja unrealistisch, dass jetzt jemand kommt und hat so den an der Leine pöbelnden Hund und ich würde den an die Leine nehmen und dann hält er die Klappe, weil ich vielleicht cool bin, ne? Sondern das ist dann natürlich der gelernte Anteil ist ja immer noch da. Ne? Und vielleicht könnte ich durch meine entspannte Stimmung den Lernprozess, er soll nicht mehr pöbeln, schneller erreichen, weil ich halt eben dann diese Stimmungsübertragung im positiven Sinne habe. Aber nur entspannte Stimmung, Verhalten weg, das ist zu billig.
Also in Einzelfällen kann das ja so sein, dass jemand anders läuft und ist tiefenentspannt und der Hund ist irritiert, ja, dass das so eine ganz andere Reaktion ist. Und in Einzelfällen kann das schon mal so sein. Und es kann auch sein, dass ein Besitzer oder eine Besitzerin angespannt ist, obwohl mit dem Hund noch nichts war, weil vielleicht mit dem Hund davor irgendetwas war oder weil er oder sie gelesen haben, dass bestimmte Situationen, dass die für Hunde nicht gut sind. Also sagen wir, ein großer Hund kommt ungestüm auf den kleinen Welpen zu und dass sie da Sorge haben, dass da irgendwas schief läuft in der Entwicklung. Also so können natürlich auch Stimmungsübertragungen passieren, aber in den meisten Fällen ist, dass der Hund da schon irgendetwas mitgebracht hat und man darauf reagiert.
Ja, in Einzelfällen würde ich Tanja recht geben, kann das passieren. Nur würde ich hier auch sagen, da spielt mehr eine Rolle als meine Stimmung. Ne, dann ist es mein komplettes Auftreten, meine Erfahrung damit oder andersrum, dass der Hund mit mir eben nicht die Lernerfahrung gemacht hat, damit durchzukommen. Also da wird mehr eine Rolle spielen als meine coole Stimmung.
Auch, dass ich fremd bin. Also als Trainerin bin ich ja fremd und ja, dass der Hund erstmal mich abchecken muss, was ist von mir zu erwarten, das spielt natürlich auch da eine Rolle.
Genau, mein Verhalten, die Beziehungsstruktur, alles spielt da mit eine Rolle, ne, und nicht nur meine Stimmung.
Sehr gut. Das heißt, zusammenfassend können wir sagen, jede Verhaltensweise passiert durch verschiedene Faktoren und die Stimmung des Halters, der Halterin ist ein Faktor, der einen Einfluss haben kann. Und der kann ganz groß sein und der kann ganz, ganz klein sein, bis fast gar nicht da wahrscheinlich.
Ja,
genau. Es und vor allen Dingen in beide Richtungen, ne? Mhm.
Es ist ja auch vom Charakter des Hundes abhängig. Also es gibt Hunde, die sind sehr stimmungsanfällig oder was heißt anfällig? Anfällig klingt, als ob das was Schlechtes ist. Also sind sehr stimmungssensibel und es gibt andere Hunde, da ist die Stimmung des Menschen relativ egal, die machen einfach ihr Ding. Ist gar nicht besser oder schlechter, aber es gibt unterschiedliche Hundetypen. Und dann fällt das natürlich auch unterschiedlich ins Gewicht.
Ja, gerade wenn ein Hund sehr autark ist, dann wird er sich von meiner Stimmung weniger beeinflussen lassen, als wenn er sehr eng an mich gebunden ist und sagt, ja, wir müssen die Dinge irgendwie gemeinsam machen, dann ist natürlich mehr Stimmungsübertragung verantwortlich für Verhaltensweisen als ein Hund, der sagt, du, das würde ich auch ohne dich machen, brauch dich dafür nicht. Auch wieder im Guten und im Schlechten. Also ich will nicht immer nur, dass die Stimmung, ja, wenn du so aufgeregt bist, hin und her, kein Wunder, dass der Hund Fehlverhalten zeigt. Das gibt's ja auch im Guten. Ich kann ihm ja auch durch meinetwegen eine gute Laune und Motivation viel besser Dinge beibringen, als wenn ich mit schlechter Laune versuche, meinem Hund was beizubringen. Ne? Also nehmen wir den Beschäftigungsbereich. Wenn ich da heute einen Scheißtag habe, macht's keinen Sinn, mit dem Hund eine spannende, spaßige Beschäftigung zu machen. Er wird merken, dass ich heute keinen Bock drauf habe oder schlecht gelaunt bin und dann wird die Beschäftigung nicht so gut klappen. Also es geht ja in beide Bereichen. Beibringen oder abgewöhnen von Verhalten.
Ja, und da bin ich in der Hundeszene auch so ein bisschen angenervt über, ja, du musst mal lustig sein. Also ich finde, also es stimmt ja, also dass ich mich darauf konzentriere, dass wenn ich irgendwas Schönes mit dem Hund mache, dass ich mich runterfahre, darauf konzentriere, mich da auch drauf einlasse und motivierend bin, wie Rainer sagt. Nur wenn ich da so rumquietsche und sag ja und ich bin so aber nicht vom Typus, dann kauft mir der Hund das auch nicht ab. Also es sind so ganz viele, die zu mir ins Training kommen, die dann so, good boy, oh, so ist er fein. Also es ist immer so die gleiche Stimmlage und ich finde, da kommt gar nicht ein Belohnungsgefühl rüber, sondern ich kann viel ruhiger, wenn das meine Art ist, sagen, boah, das hast du richtig gut gemacht. Und ich glaube, dass das beim Hund mehr ankommt als dieses Rumquietschen. Wenn ich so bin, so sehr extrovertiert, dann versteht der Hund das als Belohnung. Bin ich aber so nicht und mach nur eine Show, ja, damit ich den Hund noch mehr belohne, dann glaube ich, kommt das nicht so rüber, wie wenn ich das von Herzen fühle. Also ich glaube, es geht vielmehr darum, wenn ich etwas Belohnendes mache, das auch so zu empfinden und wenn ich eine Korrektur habe, etwas doof finde, dass ich das nicht mit einem Lächeln und Augenzwinkern mache. Also dann kommt eine Korrektur auch nicht so an. Und da so echter zu sein, authentischer zu sein, das würde mich total freuen.
Ja, weil der Hund erlebt mich doch 24 Stunden 7 mit meiner Art und Weise, mit meiner Stimmung, mit meiner Extrovertiertheit oder Introvertiertheit. Und wenn man jetzt, wenn man ihm was lehren will, sich verstellt, also der Erste, der merkt, ist doch der Hund. Du bist anders da und auch das kann wieder Einfluss drauf haben. Ja, da bin ich ganz bei Tanja, also ganz normal sein und wenn ich beim Loben eher ein bisschen, ja, nicht quietsche, sondern ruhig und mit sonorer Stimme lobe, dann weiß mein Hund, so lobt Rainer. So ist er halt. Ja, besser als wenn ich da rumquietsche und es nicht zu mir passen würde. Natürlich können sich Menschen auch ein bisschen Mühe geben, mal aus sich herausgehen, ne? Aber das muss nicht in die Extreme getrieben werden, sondern sie müssen immer noch irgendwie bei sich bleiben und ihre Art von Stimmungsübertragung an den Hund bringen.
Ja. Und in manchen Fällen, also das kenne ich von mir selber auch, dass ich dann vielleicht irgendwie gestresst bin und versuche, mich auf ein Training zu konzentrieren. Ich merke, der Hund hat es gut gemacht und versuche, den zu loben. Und dann merke ich selber so eine Ambivalenz, das heißt so eine Zerrissenheit in mir zwischen noch diese Stresssituation in mir zu haben, vielleicht genervt zu sein von, dass da schon wieder ein Hund oder ein Auto vorbeikommt oder was auch immer. Und mich aber dann trotzdem auf das Training konzentrieren zu wollen. Und ich glaube, dass die Hunde oft mit diesen Ambivalenzen, die wir in uns haben, nicht so zurechtkommen, weil sie ja viel direkter sind. Sie erleben etwas und ich glaube, dass ihre Gefühle ein bisschen klarer sind und wir über das Denken mehr so Mischformen auch in unseren Emotionen haben und dass Hunde damit nicht so gut klarkommen wie mit diesem, so finde ich es gut und das finde ich doof.
Ja. Hier würde ich auch die Gefahr drin sehen, gerade bei den stimmungssensiblen Hunden, die bekommen mit, dass ich mich ärgere. Aber sie wissen nicht genau, worüber ich mich ärgere. Und dann kann natürlich auch vieles für so eine Beziehung belastend sein. Wie Tanja gesagt hat, ich ärgere mich, dass da ein Auto kommt, ich die Hunde wieder ranrufen muss. Ich ärgere mich über mich selber, weil ich einfach irgendwie einen blöden Tag hatte. Ich ärgere mich über Tanja und dann bin ich einfach ärgerlich.
Was?
Und die Hunde kriegen es nicht.
Du ärgerst dich
manchmal
über mich?
Schon. Und dann ist es für die Hunde natürlich schwer zu differenzieren, das gilt gar nicht mir, sondern das ist sein Thema, ne, weil er sich über sich oder über irgendwas anderes ärgert, ne. Ja, das ist eine große Schwierigkeit, wo wir natürlich die Stimmungsübertragung auch haben.
Wir hatten jetzt so verschiedene Workshops im Bereich Beschäftigung. Einmal war es Formalismus, das andere war Apportieren. Und da waren dann auch so Situationen, wo die HundehalterInnen sich dann über sich selber geärgert haben, weil sie im Timing nicht gut waren oder keine Pause gemacht haben, überengagiert waren, ein Stück zu lange gemacht haben. Und dann haben sich geärgert und auch da, der Hund weiß nicht, dass ich mich über mich selber ärgere, dass ich den Übungsaufbau nicht gut gemacht habe oder dass mein Timing nicht gut war. Sie merken eben nur, ich ärgere mich und dann gibt's eine Übertragung auf den Hund. Und das ist schon was man lernen kann, sich darauf zu konzentrieren, auch so eine Gelassenheit mit sich und den eigenen Fehlern zu haben. Das würde im Training total viel Druck rausnehmen für den Menschen und auch für den Hund.
Oder in dem Fall auch einfach mal sagen, heute ist es nicht gut mit Üben, dann lass ich es bleiben. Ja, dann lieber auf morgen verschieben. Und wenn ich 365 Tage schlecht drauf bin, dann mache ich mir nicht Gedanken um den Hund, dann mache ich mir Gedanken über mein Leben, weil dann stimmt ja irgendwas nicht, ne, wenn ich die ganze Zeit ärgerlich bin. Und das ist bei der Beschäftigung, was mir da auch noch ergänzend zu Tanja einfällt, dass es manchmal nur so ein kurzes Ärgern ist und dann will man wieder locker weitermachen, aber dieses kurze einmal, scheiße, und dann weitermachen, die Hunde sind sofort raus und haben sich über das kurze Ärgern schon quasi, ja, haben die Stimmung schon angenommen und da sind sie einfach ein Stück besser als wir, kriegen das mit und da kann ich dich danach drüber posen und drüber lächeln. Ja, ich habe sie einmal rausgebracht, weil ich mich kurz geärgert habe.
Also was ich auch so oft erlebe zu dem, was du gesagt hast, Rainer, ist, dass dann so rein interpretiert wird, der ist jetzt gehemmt, weil meine Körpersprache falsch ist, weil ich mich über den Hund rübergebeugt habe oder wo ich habe zu schnell nach dem Hund gegriffen oder den komisch angefasst. Und ich glaube, dass das in den meisten Fällen wirklich die Stimmung ist, die ich in diesen kurzen Momenten hatte, die Rainer beschrieben hat. Und wie ich mich bewege und dass ich mich über meinen eigenen Hund rüberbeuge, das kennen die in der Regel. Nicht, dass es nicht auch Hunde gibt, die das beeinträchtigt, aber auf diese Stimmung wird so wenig geguckt. Es wird mehr geguckt, wie bewege ich mich, aber es ist eben das Zusammenspiel aus beiden.
Ja, und Körper und Stimmung ist ja immer eine Einheit, ne, die ich nicht oder die läuft erstmal automatisch ab. Ja, und ich müsste es bewusst voneinander abkoppeln, dass ich es bewusst kontrollieren kann. Ja, und das machen wir ja im Alltag nicht. Das heißt, da haben wir ja immer den Abgleich, ne, Körper macht Stimmung und Stimmung macht Körper. Und die Hunde sind im Lesen der Körpersprache und im Empfangen unserer Stimmung schon echt gut. Das müssen wir neidlos anerkennen.
Ja, und ideal ist, wenn beides zusammenpasst.
Die ZuhörerInnen wollen von euch wissen, gibt es gute Übungen für HundehalterInnen, die eigene Stimmung schneller zu merken? Und wie übe ich, ruhig zu bleiben in stressigen oder unzufriedenen Situationen?
Ich muss einen Moment nachdenken. Also das eine ist, dass man das ja außerhalb vom Hundetraining üben kann.
Ja, das erste ist erstmal nur das Merken und das zweite ist das Tun oder das Verändern.
Ja. Genau. Ich fange mal trotzdem mit dem Tun an, auch wenn das jetzt rückwärts ist. Ich kann üben, mich immer wieder runterzufahren mit bestimmten Techniken, mit Atemtechniken oder wenn ich merke, dass ich gestresst bin, dass ich dann irgendwie von 10 bis 1 rückwärts zähle, bevor ich irgendwie reagiere. Und das sind eben auch so ganz gute Techniken, die ich dann im Hundetraining anwenden kann. Aber die kann ich außerhalb vom Hundetraining. Das ist viel besser, das in anderen Stellen zu trainieren und dann eben auch im Hundetraining zu benutzen. Das Merken ist der Anfang, aber man muss erstmal so ein Gefühl für sich selber kriegen. Das heißt, ich brauche Pausen im Alltag, damit ich überhaupt merke, dass ich mal so Atempausen habe, mal stehen bleibe im Alltag, um überhaupt zu merken, wie geht's mir überhaupt, in was für einer Stimmung bin ich, wie angespannt bin ich, was für Gedanken gehen mir durch den Kopf und woran merke ich meine Anspannung. Und da hat jeder so einen eigenen Ablauf. Der eine merkt das, dass er die Hand zu Fäusten ballt oder irgendwie die Bauchmuskulatur angespannt ist. Manche merken, dass sie mit den Zehen knirschen oder die Zähne aufeinander beißen. Also jeder hat so eigene Marker. Manche fangen an, mit den Haaren so zu spielen oder an Fingernägeln zu kauen oder zu kritzeln. Also man hat manchmal bestimmte Handlungen. Kaffee trinken, rauchen, das könnten so Dinge sein, wo man merkt, ja, ich bin irgendwie angespannter. Und dann geht es darum, das für sich zu identifizieren, woran kann ich das merken? Und dann, je früher ich das merke, also wenn man jetzt so eine Skala macht von 1 bis 10 und 10 ist eine hohe Anspannung und 1 ist eine kleine Anspannung, wenn ich bei einer 2 oder 3 schon merke, dass ich nicht gut drauf bin, angespannt bin, dann kann ich da natürlich viel leichter was gegen machen, als wenn ich schon auf einer 8 oder 9 bin.
Ja, wir fragen uns immer abends, also jetzt mit Kleinkind, wenn wir uns dann begegnen und beide aus einem stressigen Tag kommen, bist du auf grün, orange, rot oder dunkelrot? Und dann wissen wir ungefähr, wo wir stehen. Und wenn dann einer auf orange ist und der andere auf dunkelrot, ist klar, wer die Einschlafbegleitung macht. Solche Geschichten.
Ja, ist auch gut, ja.
Ja, ich glaube, das kommt von, also die Energieampel, glaube ich, nennt man das, von Nora Irmblau. Nicht, dass ich es jetzt selber erfunden hätte, genau, aber so ein bisschen so ein Elternding vielleicht auch.
Ne, ist gut, kann man auf den Hund gut übertragen.
Ja, voll.
Genau, da haben wir auch die Stimmungsübertragung. Wenn ich aufgeregt bin und will meine Kinder zur Ruhe bringen, ne, fürs Einschlafen, das wird nichts werden. Ne? Das heißt, wir haben das ja an anderer Stelle auch. Ne? Und wenn ich, keine Ahnung, vielleicht können wir bei Kindern noch ein bisschen drüber hinwegtäuschen, aber im Prinzip ist es dasselbe. Ja.
Ja. Ich glaube, dass wenn man so ein schneller Typ ist, hilft es einem, das ist zwar total schwer, es klingt so banal, eben vor dem Training nochmal eine Pause zu machen, lieber nochmal durchzuatmen, nochmal zu überlegen, was will ich überhaupt heute machen? Bin ich überhaupt in der Stimmung, sich diese Frage zu stellen? Also nicht nur abzuarbeiten, zu sagen, ah ja, ich habe den ganzen Tag gearbeitet und heute Nachmittag habe ich noch einen Termin, da habe ich nicht so viel Zeit für den Hund, darum muss ich den jetzt auslasten. Und dieser kurze Moment der Innekehr und nochmal zu überlegen, habe ich da überhaupt Nerv drauf? Und ich glaube, dass das für den Hund viel besser ist. Okay, ich habe heute gar nicht den Nerv zu trainieren. Ich setze mich einfach zu Hause nochmal hin oder auf eine Bank, genieße die Sonne, streichel meinen Hund. Ich glaube, dass die Hunde da viel mehr von haben, als wenn ich irgendein Training mache, was die kopfmäßig auslastet und ich bin aber gar nicht in der Laune dafür. Und da auch die Freiheit zu haben, sich das zu erlauben, nicht jeden Tag trainieren zu müssen, sondern eben zu gucken, passt das für mich. Und wenn es für mich passt, dann passt es in der Regel auch für den Hund.
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich hier um Kopf und Graben rede. Aber was mir gerade so eingefallen ist, ist ja eigentlich ein bisschen erschreckend, dass wir erwachsenen Menschen vielleicht so ja unsensibel geworden sind auf Stimmungen von anderen. Also da wird es natürlich auch die ein oder anderen geben, die da sensibler sind. Aber dass wir entweder unsensibler geworden sind oder dass es uns egal ist, wie die Stimmung des anderen ist. Wenn ich jetzt gerade so habe, ne, Hunde reagieren supersensibel, die Kinder reagieren supersensibel, dann müssten die Erwachsenen ja auch supersensibel auf ihr Gegenüber reagieren. Aber da ist vielleicht schon so eine gewisse Abstumpfung passiert, was ja eigentlich sehr schade und bedenklich ist.
Ist es so?
Naja,
ich habe irgendwie Leute in meinem Umfeld, die da zu fein sind und sagen, oh, ich wünschte, ich könnte mich besser ein bisschen mal davon freimachen, zu viel aufzusaugen an Stimmung von meinem Nachbarn und von meinem dem Kassierer an der Einkaufskasse und den Menschen am Bus oder so.
Ich finde schon, also ich mache ja auch Coachings für Menschen, dass das schon extremer geworden ist. Also es gibt weniger Mitte. Also es gibt entweder so, ich würde mal sagen, so eine Übersensibilität. Also dass es ganz schwer ist, sich von den Emotionen anderer abzugrenzen. Und dann gibt es so einen übertriebenen Egoismus, nenne ich das mal. Also so sehr viel Eigendrehung zu haben, dass das egal ist, was andere machen, fühlen, denken. Jetzt so krass gesagt, über Leichen gehen. Und ja, dass diese gesunde Mitte, die wird immer kleiner. Das ist schon mein Gefühl, ja. Also da hat Corona auch einiges verändert. Es hat schon vorher ein bisschen
das
gestartet.
Glaube ich auch, ja.
Also Corona ist nicht das Einzige, sondern auch die sozialen Medien, weniger Kontakt zu haben mit Menschen. Also verschiedene Dinge spielen da eine Rolle. Das wird jetzt zu weit führen, aber ich finde schon, dass es da zu wenig gesunde Mitte gibt in der Gesellschaft.
Naja, und auch die Differenzierung, von welcher Stimmung macht es ja auch Sinn, sich anstecken zu lassen und von welcher eben nicht. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie die Kassiererin, wenn die schlechte Laune hat, das wäre ja komisch, wenn ich dann auch schlechte Laune habe, wenn ich aus der Kasse raus bin. Also das dürfte mich ja nicht belasten. Ne? Wenn natürlich jetzt irgendwie ich mit Tanja zusammenlebe, dann wäre es schon schön, wenn ich da die Stimmung irgendwie annehme oder zumindest spüre und darauf reagieren kann. Ne? Aber die Differenzierung ist dann vielleicht wieder schwieriger oder die Kunst nachher zu sagen, ja, wo lasse ich mich anstecken und wo ist es mir auch egal.
Ja.
Aber wir kommen, glaube ich, vom Thema Hund weg, ne?
Naja, ich finde den Punkt, den du genannt hast, das merken wir ja bei unseren KundInnen auch immer mehr, dass sie sich verantwortlich fühlen für die Stimmung des Hundes. Also, dass sie dafür sorgen müssen, dass der Hund gut drauf ist, dass es dem gut geht, dass der Sicherheit hat. Und zu einem großen Teil denke ich, ja, das ist ja auch so, dass ich dem Hund ein lebenswertes Leben gebe und trotzdem darf ein Hund auch mal einfach nur so ein zufrieden sein. Der muss nicht immer hyper glücklich sein. Ich muss nicht ständig dafür sorgen, dass er 24 Stunden am Tag euphorisch glücklich ist. Das sind wir ja selber auch nicht. Also ich finde, was da auch von Menschen und Hunden erwartet wird, völlig übertrieben. Ja, sondern auch so eine ruhige Zufriedenheit, also überhaupt diese Ruhe wird oft mit Antriebslosigkeit, unglücklich in Verbindung gebracht. Und es gibt einfach Hunde, die sind sehr gelassen und ruhig, aber die sind nicht unglücklich dabei, sondern die sind eher so phlegmatischer und trotzdem können die ein sehr glückliches Leben führen. Und ja, ich finde es dann verrückt, wenn man die versucht, so aus ihrer Komfortzone rauszulocken, irgendwas zu finden, damit die mal so überschäumend werden. Ja, aber es ist gar nicht in ihrer Art. Und dann acker ich mich ab und erwarte irgendwas, was der Hund gar nicht leisten kann, weil es nicht in seiner Art steckt.
Nochmal zurück zum Merken üben, wie die Stimmung ist. Jetzt ein bisschen persönlich, aber als ich noch mehr Zeit hatte, habe ich morgens immer so mir den Luxus gegönnt, das ein bisschen für mich zu üben, indem ich so eine Liste hatte mit Fragen. Weil manchmal wacht man so auf, man hat voll die schlechte Laune und man weiß einfach nicht, warum. Und dann habe ich zum Beispiel auch eine Frage gehabt, irgendwie, was macht dir gerade schlechte Laune? Und dann habe ich die Sachen aufgeschrieben und dann war so, ach so, deswegen, so die Stimmung, ist es ja total klar. Und in meiner Liste hatte ich auch, was willst du heute mit den Hunden machen? um einmal bewusst das so festzuhalten. Ich habe das jetzt nicht jeden Tag beantwortet oder so, aber immer mal, wenn der Luxus da war, so die Zeit zu haben oder mich selber gefragt, wie geht's dir gerade eigentlich? Was brauchst du? Also so für mich die persönlichen Fragen rausgearbeitet, die mir im Alltag irgendwie geholfen haben. Und jetzt habe ich die Zeit nicht mehr, aber ich glaube, alleine das mal geübt zu haben, hat geholfen, dass ich schneller mich das selber frage im Kopf und es nicht mehr verschriftlichen muss, sozusagen.
Ja.
Und vielleicht gibt's Leute, die denen das leichter fällt, da reicht es sich fragen, die müssen es nicht aufschreiben oder so, aber das ist natürlich auch vielleicht eine Idee für andere.
Ja, das hilft auf jeden Fall, so sich selber besser einschätzen zu können. Also ich arbeite mal ganz gerne mit so 4 Grundgefühlen. Das ist Freude, Trauer, Angst und Ärger. Und dann diese 4 Gefühle nochmal so durchzugehen. Ja, was ist das denn gerade an Gefühl, was ich da habe? Und das kann man ganz gut an den Körpersymptomen festmachen. Also wenn ich so eine ganz viel Energie drin habe und aber eine ungute Energie, dann ist es in der Regel eher Ärger. Wenn es eher was Drückendes, Bedrückendes, Beengendes ist, dann ist es eher Trauer oder Angst. Und man kann an den Körpersymptomen dann ganz gut merken, was ist es eigentlich? Und das kann man trainieren. Und da hilft so ein Aufschreiben auf jeden Fall. Ja. Und dann eben auch nicht vergessen, was freut mich. Also nicht nur zu gucken, was sind ungute Gefühle.
Steht auch in der Liste. Auch gucken, was ist gerade gut?
Ja, sehr gut.
Wofür bist du dankbar? Auch ein bisschen checkbar. Ja. Das hat auch geholfen.
Ja.
Und was man auch machen kann, sehr praktischer Tipp, man nimmt einen Bleistift und klebt sich den zwischen der Oberlippe und der Nase ein und hält diesen Bleistift nur mit der Oberlippe an der Nase gedrückt für 2 Minuten fest, dann hat man gute Laune.
Okay, das macht ihr jetzt alle mal und schickt uns ein Bild.
Genau, probiert das mal aus, weil ja, man durch diese Genötigung quasi, man benutzt ganz viele Muskeln, die man auch fürs Lächeln benutzt. Und das gibt quasi Rückwärtsinformationen an den Körper. Irgendwie muss es dir gut gehen, weil die Muskeln werden länger gehalten. Du musst lächeln, also geht's dir im Endeffekt auch gut. Kommt aus dem Lach-Yoga. Kann man vielleicht gerne mal probieren. Sieht zwar blöd aus, darf man nicht in den Spiegel beigucken, aber vielleicht hilft es ja rein muskulär quasi dem Körper vorzutäuschen.
Man darf auch in den Spiegel dabei gucken, weil es sieht so blöd aus, dass man dann auch wieder lachen muss.
Ja, und das ist, genau.
Man kann mit dem Körper die eigene Stimmung eben auch ein Stück beeinflussen, weil der Körper eben gelernt hat, mit dieser Körperhaltung ist die und die Stimmung verbunden, das ist im Gehirn miteinander verknüpft. Und dadurch kann ich eben durch sowas, was Rainer sagt, oder auch wenn ich irgendwie so antriebslos bin, mich aufzurichten, Schultern gerade zu machen, das Kinn zu heben, den Blick nach vorne zu richten. Und dann habe ich schon einen ganz anderen Energielevel, als wenn ich meine Schultern hängen lasse und zusammengesackt, schlurig durch die Gegend laufe. Und damit kann man die Stimmung ein Stück heben. Also das ist jetzt nicht der Game Changer, aber es ist ein ganz guter Trick, um so einen Start für eine neue Stimmung zu schaffen. Mhm.
Und da wieder an Tanja anknüpfen, das kann man alles ohne den Hund üben, trainieren, umsetzen. Weil der Hund wird beim Üben meinerseits auch wieder irgendwas draus ziehen, ne? Und im dümmsten Falle bezieht das wieder auf sich und so. Das ist ja komisch jetzt hier. Ne? Also das sind ja Dinge, die dem Menschen auch ohne Hund mit Sicherheit weiterhelfen, wenn ich da meine Stimmung beeinflussen kann.
Mhm. Vielleicht andersrum geht's ja auch, ne? Dass man, also ich finde, wenn man einen defensiv drohenden Hund oder einen offensiv drohenden Hund nachmacht, dann fühlt man das direkt. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn man so sozusagen ein Vollzähne-Blecken imitiert oder ein Vorderzähne-Blecken, habe ich jetzt
Das habe ich noch nie gemacht.
Beim Webinar gemacht, sieht ein bisschen komisch aus, aber so, intuitiv, als ich die Körperhaltung des Hundes beschrieben habe. Und ich finde, man fühlt direkt, das ist eine ganz andere Haltung. Oder wenn man die Fäuste ballt und die Füße anspannt, bevor man den Hund wegschickt und das so ein bisschen schon mal die Anspannung nimmt, dann kann man viel leichter diese Energie wieder loslassen, als wenn man das so, ja, also so erst der Körper und dann kommt die Stimmung mit oder beides miteinander verwoben.
Ja, beides miteinander. Mit der Stimmung kommt der Körper und mit dem Körper kommt die Stimmung.
Genau.
Ja, wir würden aber auch Ambivalenzen einfach spüren. Ich mache das immer mal in Seminaren, dass ich das einfach mal so rausschieße. Man kann ja mal versuchen, böse Worte freundlich auszusprechen. Und andersrum, das geht gar nicht, weil unser Körper da, also das passt nicht zusammen und das wird ganz schwierig, ja, wenn man mit so einem lockeren Singsang irgendwie die Worte ausspricht, die gar nicht zu dem Singsang passen. Und die Hunde würden eher den Sound meiner Stimme hören, als natürlich die Worte, die ich gewählt habe. Und es macht nur, also das wäre jetzt dann wieder die Stimmungsübertragung zum Hund. Mir geht's hier drum, dass wenn man das mal bewusst ausprobiert, dass das echt nicht leicht ist. Man muss sich da konzentrieren. Wenn ich sage, na, du bist aber ein blöder Hund, ich habe mich so über dich geärgert, das ist aber nicht schön, das fällt einem im Kopf schwer, diese Worte mit so einem freundlichen Betonung auszusprechen. Weil es muss für uns im Körper und in der Stimmung immer zusammenpassen.
Ja, das stimmt. Ja, meine Tochter hat jetzt imitiert zu knurren. Das habe ich meiner Hündin gelernt. Aber sie knurrt nicht böse, sondern sie versucht einfach nur den Sound nachzuahmen, weil sie ist ja dabei nicht sauer. Und jetzt waren wir vor 2 Wochen auf der praktischen Woche und dann lief sie rum, hat jeden Hund angeknurrt. Aber kein Hund hat reagiert, weil sie meint es halt nicht böse. Sie knurrt einfach nur.
Ja, ne, und das ist süß. Das, was die Hunde natürlich ganz schnell spüren. Ist es authentisch oder ist es eine Imitation? Ja, und das hat Tanja ja vorhin auch schon gesagt. Wenn ich irgendwie künstlich versuche, entweder meinen Hund zu schimpfen oder meinen Hund zu loben, dann ist es halt künstlich. Und der Erste, der es merkt, ist der Hund. Ja, und das ist ja dann da ein schönes Beispiel bei deiner Tochter, dass die Hunde sagen, ja, die macht komische Geräusche, aber die Stimmung passt eben nicht zum Knurren. Ja, und dann wird eher die Stimmung angenommen als die Lautäußerung.
Ja, und das merken wir eben auch, also bei Kane stehen wir auch für einen guten Übungsaufbau und das bedeutet eben auch, dass wir Korrekturen in Situationen machen, die im Leben vielleicht gar nicht so wichtig sind. Also zum Beispiel, dass ich einen Sitz, was ich gegeben habe, durchsetze und sage, nein, ich habe dir beigebracht, dass du sitzt und du sollst jetzt auch sitzen. Und da wird die Korrektur oft mit einem Lächeln gemacht, weil es den Menschen nicht so wichtig ist. Und sie vielleicht auch ein bisschen Schwierigkeiten haben, das in so einer Situation zu machen, weil es ihnen im Grunde eben egal ist. Und da sich auch nochmal drauf zu konzentrieren und zu sagen, wofür mache ich das? Ich mache das, damit die großen Themen gar nicht kommen oder dass ich den Hund vorbereite auf die größeren Themen, wo ich wirklich ein Problem mit dem Hund habe und dann diese Ernsthaftigkeit auch in meinen Kopf reinzukriegen, damit ich auch die Ernsthaftigkeit in meinem Körper ausstrahle. Und damit meine ich gar nicht böse zu sein oder aggressiv zu sein. Das meine ich nicht, sondern zu sagen, nein, das war ein Fehler und mit dieser Haltung dahin zu gehen. Ja, und dann kann es sein, dass die Korrektur genauso in der Intensität ist, wie wenn ich gelächelt hätte. Aber es kommt viel mehr an, weil meine Stimmung passend dazu ist. Wo ich sage, nein, das will ich so nicht. Wenn ich Sitz sage, sollst du sitzen bleiben.
Ja, mit dem Vorteil, dass mein Hund mich auch ernst kennenlernt. Und ansonsten, wenn es mir, wie Tanja gesagt hat, nicht wichtig ist und ich das immer so ein bisschen locker mache, na ja, hat der Trainer halt gesagt, ich soll das Sitz durchsetzen, da, 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 ist mir aber egal. Das heißt, er lernt mich dann ja nur in den wirklichen Konfliktsituationen ernst kennen, und hat dann natürlich mehr Schwierigkeiten, darauf zu reagieren, als wenn er sagt, ja, okay, wenn Sitz gesagt wurde, dann muss das Sitz auch eingehalten werden. Und das wird mit einer ernsten Stimme begleitet. Also man zeigt sich auch dann, finde ich, authentischer, wenn es mich ärgert oder mich ärgern soll, als wenn ich es nur in diesen Notsituationen mache. Ne? Das kann man dann auch wieder, das war ja auch so die Frage, auf die wir jetzt da so ein bisschen hinkommen, wie kann ich das üben? Ich kann das schon in banalen Trainingsaufgaben, kann ich das üben, einen Fehler mit einer Ernsthaftigkeit zu korrigieren und nicht mit locker und lächeln. Dann wird meine Ernsthaftigkeit und oder meine Bestrafung in dem Falle nicht so ankommen, als wenn die Stimmung zu meiner Handlung passt.
Ja, und da würde man das umgekehrt machen, was Rainer mit dem Stift gesagt hat, eben kein Lächeln, sondern sich darauf konzentrieren, dass das Gesicht ernst ist, der Blick gerichtet ist und mit dem Blick kommt dann auch die Stimmung rüber. Also dann verändert man auch das eigene Gefühl dazu.
Und dann noch gleich ein Tipp. Das eine ist, ich bemerke das. Das andere ist, man kann sich dabei vielleicht ja auch mal filmen lassen, weil manche Menschen haben gar nicht das Bewusstsein, dass sie gelächelt haben. Ja, es ist ja auch ein Stück bei uns anerzogen, dass man immer freundlich sein soll und immer lächeln soll. Und selbst wenn ich etwas sage, was mir nicht gefallen hat, ne, muss diese Freundlichkeit, Höflichkeit immer noch dabei rauskommen. Und das finde ich gar nicht. Also wenn ich mich über irgendwas geärgert habe und das zum Ausdruck bringe, finde ich, dann muss auch mein Gesicht so aussehen. Und beim Menschlichen ja auch. Ich kann ja nicht jemand anlächeln und sagen, du, das hat mich geärgert. Das passt ja wieder nicht zusammen. Und manche Menschen haben da gar nicht so ein Bewusstsein drüber und dann von außen mal zu gucken oder das vielleicht auch ohne Ton abzuspielen oder jemand anders davor zu spielen, sieht man dann an meiner Körperhaltung, an meiner Mimik und Gestik, dass der Hund hier einen Fehler gemacht habe, den ich korrigieren will. Das müsste man ja an meinem Körper ablesen können, ohne dass jemand Ton hört oder weiß, worum das geht. Das heißt, von außen müsste es ja sichtbar sein. Und das ist ja spannend, dann vielleicht auch mal zu gucken, ja, passt das oder ist das unstimmig? Und wenn wir Menschen schon merken, dass es unstimmig ist, dann der Hund ja erst recht.
Kann man sich auch zu viel abgrenzen?
Auf jeden Fall, ja. Also ein Hund braucht ein liebevolles Gegenüber. Also ich muss meinen Hund gern haben, ansonsten ist er bei mir auch nicht richtig aufgehoben. Und also eine Beziehung braucht immer beides. Es braucht, dass ich auch Zeit für mich habe, ich weiß, wer ich bin und auch meine Bedürfnisse lebe und auf die Bedürfnisse des anderen, meines Gegenübers, in dem Fall dem Hund, auch eingehe. Also das, finde ich, gehört auch dazu, so ein Wohlwollen zu haben und ja, auch mal was für den anderen zu machen, auch wenn ich da gerade mal keine Lust zu habe. Das gehört genauso dazu, wie zu sagen, nee, heute habe ich mal keine Lust, ich mache mein Ding. Also da ist es auch wieder die gute Balance.
Ja, wenn ich zu abgegrenzt lebe, ist ja die Frage, wofür brauche ich einen Hund? Ne, indem, wenn wir es jetzt auf den Hund beziehen. Und als Trainingsansatz ist es ja eher dann was Temporäres, ne, also nicht den ganzen Tag und nicht andauernd, sondern dann eher zu lernen, sich mal abzugrenzen, aber eben nicht übertreiben.
Eine Hörerin oder ein Hörer wollen von euch wissen, wie nimmt mein Hund meine depressiven Phasen wahr?
Das ist
Tanjas Bereich.
Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt eben Hunde, die können da gut mit umgehen, die machen so ihr eigenes Ding. Und es gibt aber Hunde, die sehr stimmungsanfällig sind. Und also ganz platt gesagt, ich glaube, dass es das geht jetzt gar nicht nur um Depressionen, sondern überhaupt, wenn ich sehr belastet bin, sehr gestresst bin, psychische Erkrankungen habe, wie auch immer die aussehen. Das können auch Angststörungen sein oder was auch immer, dass mein Hund mal eine Pause von mir braucht. Ja, und der braucht vielleicht ein bisschen mehr Pause, wenn ich so ein Krankheitsbild dahinter habe. Und das ist natürlich schwierig, weil mir der Hund in dieser Phase total hilft. Und ich finde das auch völlig legitim, dass man einen Hund hat, der einen auch bei dieser Krankheit unterstützt. Also da gibt's ja auch unterschiedliche Haltungen, aber ich finde, das ist auch ein Teil, warum wir Hunde haben. Und ich finde das völlig okay. Trotzdem auch mal eine Auszeit davon zu haben, ist für die Hunde auch wichtig. Also dass sie mal vielleicht in eine Freilaufgruppe gehen, mal mit jemand anders spazieren gehen, mal im Flur liegen für einen Moment. Also auch mal so elternfreie Zeit haben. Und das Gleiche gilt auch, wenn wir jetzt von den psychischen Erkrankungen wegkommen, auch wenn ich sehr gestresst bin im Alltag oder es zu Hause sehr stressig ist, weil Umbauarbeiten sind, weil es Stress in der Beziehung gibt, auch da wäre es gut, wenn der Hund das nicht alles mitbekommt, sondern dass man den da mal wegsortiert, dass diese Stimmung nicht so direkt auf den Hund auch einfällt. Und manche sind da sehr stimmungsanfällig und ich glaube, dass manche Verhaltensweisen auch darauf zurückzuführen sind, dass sie einfach diesen emotionalen Part von uns nicht gut aushalten. Wir züchten immer sensiblere Hunde, damit sie besser auf uns abgestimmt sind. Und das ist dann die Kehrseite davon, dass sie so dicht dran sind, dass sie sich davon auch schlecht abgrenzen können. Und dann passieren eben entweder Verhaltensauffälligkeiten oder in manchen Fällen, glaube ich, auch körperliche Schwierigkeiten wie Allergien, Verdauungsstörungen. Ich glaube, dass das zum Teil, also nicht, dass jeder, der irgendwie so ein Problem hat, zu Hause nicht zufrieden ist, aber ich glaube schon, dass das auch zum Negativen begünstigt.
In der Masse wahrscheinlich. Also jetzt keine Sorge, wenn mal gestritten wird zu Hause oder so, aber
nein,
wenn das halt dauerhaft ein längerer Zustand im häufig vorkommt und ein sensibler Hund.
Ja, auch da, sie leben, ja, sie leben mit mir zusammen. Ein Stück müssen sie auch diese Stimmung aushalten. Nur früher haben Hunde einfach, die waren auch mal im Zwinger. Ich plädiere nicht für Zwinger, sondern das war ein anderes Leben. Und das ist jetzt in sehr kurzer Zeit hat sich das verändert, dass wir die Hunde 24 Stunden am Tag bei uns haben. Früher sind wir arbeiten gegangen, sind nach Hause gekommen. Ob das besser war oder nicht, aber sie hatten mehr Zeit ohne den Menschen, wo sie auch mal durchatmen konnten. Und das erlebe ich so, dass jetzt die meisten KundInnen, die zu mir kommen, wirklich fast 24 Stunden ihren Hund betreuen. Und ich glaube nicht, dass das für jeden Hund gut ist. Ich glaube, dass so mal punktuell nicht bei uns zu sein, den Hunden auch gut tut. Und dass das auch wichtig ist, dass sie das lernen. Selbst wenn sie das nicht wollen, heißt das nicht, dass es ihnen nicht gut tun würde, wenn sie es könnten. Aber das muss man natürlich dann auch beibringen.
Ja, meine Hündin hat zu viel Stress, ist, macht ihr die Tür auf. Also sie kann ja Türen aufmachen, macht ihr die Tür auf, geht in den Hof und schläft da weiter. Darf sie auch. Also ist es ja ein Hofhund, sie darf auf dem Hof sein, aber ja, sie sagt, dann merke ich so manchmal daran, ah, die Stimmung ist hier gerade doll irgendwie, weil sie dann zack, zack, zwei Türen auf, ciao, ich bin weg, ist mir zu viel, lass mich schlafen.
Ah, wenn ich mal ein anderes Beispiel damit reinbringen soll, also die Paddock-Ausbildung bei Canis, die ja von Hannah gemacht wird, wie viel Wert darauf gelegt wird, dass ein Hund, der quasi da mitarbeitet, quasi wie viel Pausen der haben soll, ja? Das heißt, hier sind durch die Klienten, die dann da anwesend sind, sind halt hier Bad Vibrations im Raum. Und hier wird so viel Wert auf Pausen gelegt, was wichtig ist, damit der Hund das kann. Und im Umkehrschluss muss der Hund 24 Stunden 7 mit meinen Bad Vibrations klarkommen. Ne, das heißt, je nachdem, wie belastet eine Person oder auch eine Familie ist, müsste man hier auch auf die Pausen achten. Damit genau das, was Tanja gesagt hat, vielleicht in dem Bereich Paddock, also Hund im Arbeitseinsatz, ist das so selbstverständlich, dass das passiert? Und dann kann man sich vielleicht ja rückwärts fragen, ja, vielleicht braucht der Hund auch mal eine Pause von mir, von unserer Lebenssituation. Und da reicht ja häufig mal ein anderer Raum, ne, dass er einfach mal irgendwo durchatmen kann, zur Ruhe kommen kann und das nicht immer alles miterleben muss. Und jetzt kann ja für sich selber jeder entscheiden, ne, sind es dann meine depressiven Phasen oder bin ich einfach nur launisch? Ja, muss nicht immer alles sein und ich bin genau wie Tanja überzeugt davon, dass es für viele Hunde belastend ist. Andere stecken es locker weg. Ne, die wären dann halt eher gute Hunde, wo die sagen, ja, bist nicht gut drauf, ich bin dann umso besser drauf und ich nehme diese Stimmung gar nicht so an oder gar nicht so persönlich. Ne, das heißt, da gibt's gute, also Hunde, die das leichter nehmen und Hunde, die es einfach zu sensibel nehmen.
Vereinzelt haben wir auch so Hunde im Training, wo wir das Gefühl haben, kommen da wirklich generell nicht klar und haben abgeschaltet. Das kommt zum Glück nicht so häufig vor. Aber bei Menschen, die so sehr negativ denken und also durchweg irgendwie so eine Belastung ausstrahlen, da gibt's schon auch Hunde, die da nicht gut mit klarkommen. Und da muss man eben drauf gucken, habe ich so einen Hund, dann könnte das im Extremfall auch bedeuten, den abzugeben. Was nicht heißt, dass man keinen Hund haben kann, sondern dann müsste es wirklich einer sein, der das besser wegsteckt, der da nicht so anfällig ist.
Woran würdet ihr das merken oder wie würdet ihr das in der Beratung feststellen, dass das der Fall ist?
Das will ich hier gar nicht so konkret sagen, weil das ist so individuell.
Ich frag, weil ich will jetzt nicht, dass die Hörerinnen denken, oje, bestimmt ist es bei mir so, und die sich jetzt ganz viele Sorgen machen.
Ja, und meine Befürchtung ist, wenn das so ist, dass manche sich den Schuh dann zu doll anziehen. Also das kommt selten vor. Also es ist wichtig, auf Pausen zu gucken und dann ist es eben gut, wenn man die Sorge hat, zu einem Trainer zu gehen, jemand, der eine Außenperspektive hat und dann bestimmte Dinge abfragt und dass man dann gemeinsam guckt. Ich glaube, man hat ein Gespür dafür, ob der Hund glücklich ist oder nicht. Und was heißt glücklich? Also ob ihn das stresst oder... Und punktuell darf es ihn auch stressen. Es darf nur nicht dauerhaft so bleiben. Wenn ich das Gefühl habe, der kommt mit meinem Leben nicht gut klar und das ist einmal die Stimmung, es ist manchmal aber auch die Lebenssituation, dann finde ich, ist es auch legitim, darüber nachzudenken, werden wir glücklich miteinander? Das ist eine Option. In den meisten Fällen kommen die Hunde sehr gut damit klar. Ja. Und es ist dann eben wichtig, diese Atempausen zu verschaffen. Ja. Und ich glaube, man spürt das. es ist eben auch wichtig, ehrlich hinzugucken und ehrlich hinzufühlen, was denke ich denn? Und wenn man nicht sicher ist, nochmal andere Leute zu fragen. Und ich glaube, von außen sieht man es dann ganz gut.
Und eine Möglichkeit könnte ja auch sein, den Hund mal für eine Zeit in eine Pension zu geben, wenn es einem nicht gut geht oder wenn man gerade eine Belastung hat oder so. Also jetzt unabhängig von der Belastung hatte ich Cleo ja auch, weiß nicht, 4 Wochen bei auf Hundeleben. Gerade so in der Anfangs-Babyzeit, das war sehr, sehr wohltuend für alle. Die hat eine gute Zeit gehabt, ich hatte mal meine Ruhe. Dieses ist ja auch oft, häufig verpönt, den Hund mal wegzugeben für eine Zeit. Oder halt bei Freunden, Verwandten mal für eine Zeit leben zu lassen oder so, wenn man da irgendwie wirklich eine schwierige Zeit hat.
Ja, und ich finde das so verrückt, weil Hunde sind so bindungsflexibel. Also wir nehmen ja ab und zu mal Hunde in Pension. Die sind bei uns 2, 3 Tage, dann haben die sich eingelebt und leben mit uns, als wäre das unser Hund. Und unsere Hunde würden das woanders genauso machen. Also natürlich müssen die das kennen. Es gibt schon Hunde, die auch leiden, wenn sie irgendwo anders sind. Oder die vom Typus eben sehr eng gebunden sind. Aber für die meisten Hunde ist das toll. Also es ist ja ähnlich wie mit Kindern. Also die übernachten auch gerne mal woanders. Das ist ein spannendes Event. Und trotzdem wissen sie doch, wo sie zu Hause sind und wo sie hingehören. Und ich glaube, dass das bei Hunden genauso ist. Also da muss man gar kein schlechtes Gewissen haben. Sondern ich glaube, dass das für die Hunde in vielen Fällen besser ist, als diesen ganzen Stress mitzubekommen, auch in Umzugssituationen. Das ist so, ich bin ja schon oft in meinem Leben umgezogen und die Hunde waren da immer sehr gestresst. Und da ist gut, wenn man eine Möglichkeit hat, dass man die immer mal wieder wegpackt, dass sie davon gar nicht so viel mitkriegen.
Ich habe mir gerade so Gedanken auch gemacht, woran merkt man das? Also würde ich gerne nochmal als Gedanke auch mit reinbringen, dass es nicht immer so leicht zu bemerken ist, weil Tanja hat das vorhin mit so einem Nebensatz gesagt, dass die Hunde irgendwie dicht gemacht haben. Also ich hatte auch schon Hunde im Training, die das dann über Lustigkeit kompensiert haben oder auch über unerwünschtes Verhalten kompensiert haben. Also es ist nicht so, dass die Hunde dann immer dieses, weil wir jetzt schon öfter dieses Wort unglücklich da so mit drin hatten. Also da vielleicht auch mal hinzugucken, dass vielleicht auch ja störendes, unerwünschtes Verhalten oder übertrieben lustig zu sein, dass, also ich glaube, dass Hunde da mehr Kompensierungsstrategien haben, als wir mir das quasi mit unglücklich sein zu signalisieren. Also da ja, einfach nur noch mal ein bisschen offener sein. Im Vergleich immer, wie ist mein Hund denn sonst so? Ne, da würde ich ja vielleicht eine gute Differenz sehen können. Ne, wie sehr ist das von meiner Stimmung oder ne, den belastenden Geschichten zu Hause abhängig?
Ja, wenn man das ausprobieren, ne? Na, erstmal, dass das vielfältig ist und trotzdem muss man jetzt nicht bei jeder kleinen Verhaltensauffälligkeit gucken, ob ich irgendwie zu anstrengend bin für den Hund. Also es geht mir gar nicht darum, dass man da jetzt noch sensibler wird. Ich finde, da wird sowieso zu viel drauf geguckt. Aber wenn man wirklich die Sorge hat, dann ist es ganz gut, den Hund mal zu jemandem zu geben, der ein sehr entspanntes Leben hat. Und dann soll der Hund da mal 1, 2 Wochen leben. Und dann tauscht man sich aus, wie war er da, wie ist er bei mir. Und wenn da keine großen Unterschiede sind, dann ist es kein Problem. Und wenn es Unterschiede gibt, dann guckt man, ja, ist das aus einer Belastung heraus? Also dann guckt man von da aus weiter. Aber das hilft schon mal, ja, bei jemanden, der, also ruhiger ist das falsche Wort, also ja, der gerade so ein sehr zufriedenes Leben führt, psychisch gut in guter Verfassung ist, wenn der Hund da lebt und einen ähnlichen Ablauf hat, so vom Tagesablauf, was dann passiert. Und dann kann man von da aus weiter gucken und diskutieren.
Ja, und nochmal zusammengefasst, zeitweise, finde ich, können die Hunde das auch wirklich aushalten. Da hat Tanja vorhin auch schon gesagt, wenn ich gerade irgendwie eine anstrengende Woche habe, dann ist die für meinen Hund halt auch anstrengend. Ja, und dann ist dem so, da muss man jetzt nicht sagen, oh mein Gott, ich packe ihn hier in Watte, sondern es kommt ja dann die nächste Woche, die ist nicht so anstrengend und dann passt das alles wieder mit uns. Also dass man jetzt hier, ich finde es gut, dass wir über das Thema so sprechen, weil ich glaube, also es wird da zu wenig drüber gesprochen, aber es soll eben keine Panikmache dabei rauskommen, sondern eher ein bisschen hingucken, sensibel sein, ne, sich Gedanken drüber machen, aber jetzt nicht, oh mein Gott, ne, fühlt sich mein Hund noch wohl bei mir? Das nicht, also da jetzt nicht auf die Goldwaage legen und losgehen und das alles beobachten, sondern ja, die schaffen das auch schon. Dafür leben sie ja mit uns, in guten wie in schlechten Zeiten.
Das hast du schön gesagt, ja.
es Hunderassen, die besonders empfänglich für Stimmungsübertragung sind, eine Frage und eine anschließende Frage. Hütehunde sind ja die krassesten, oder?
Also mein erster Gedanke war, es ist mehr bei diesen Arbeitshunden, dass die sich mehr abgleichen, weil sie ja auch für das Zusammenspiel mit dem Menschen gemacht sind. Es gibt
welche
aber auch
Arbeit?
Hunderassen, das, na, eine Arbeit, die auf Zusammenspiel ausgelegt ist, ne? Und da sind es in der Tat Hütehunde, also so Schäferhunde, ja, Retriever aus der Arbeitslinie sind da sicherlich ein bisschen mehr, also ein bisschen anfälliger als aus der Showlinie. Trotzdem gibt's auch aus der Showlinie Hunde, die da sehr stimmungsanfällig sind. Sie zeigen es vielleicht nur anders. Also ich finde auch so Bulldoggen, Amstaffs, solche Hunde, dass die oft auch sehr sensibel sind, aber sie zeigen das anders und gehen dann vielleicht mehr in Rückzug, sind ruhiger. Und da muss man aufpassen, dass man denen das nicht abspricht, nur weil sie das nicht so extrovertiert zeigen. Also ich kann es gar nicht sagen, weil wir können den Hund nicht reingucken, aber vermuten würde ich, dass alle Hunde, die eng mit dem Menschen zusammenarbeiten wollen, dafür gemacht sind, dass es bei denen ein bisschen mehr ist.
Ja, also ich würde es auch nicht an Rassen festmachen, sondern wenn du so einen One-Person-Dog hast, der sich gerne auf einen Menschen einlässt, der wird dann natürlich anfälliger oder stimmungssensibler sein, als einer sagt, ach du Gott, egal, solange es Futter gibt und einer mit mir spazieren geht, kann ich das lockerer nehmen. Ne, ich würde es auch nicht, weil es ist immer blöd, man macht das an Rassen fest und dann kommt einer um die Ecke, ne, der sagt, ich habe einen von dieser Rasse, aber der ist dann doch so oder so. Ja, und Tanja hat das vorhin auch schon mal gesagt, die Zucht geht aber auch bei vielen Rassen immer mehr in diese Richtung, ne, dass sie auf den Menschen sich mehr, und es fühlt sich ja auch gut an. Das heißt, wenn ein Hund, es macht ihn am Anfang vielleicht ja auch ein bisschen leichter zu handeln, zu erziehen, aber es macht ihn auch ein Stück unselbstständiger, wenn er zu sehr an mir hängt. Und da könnte man sich auch Gedanken drüber.
Unselbstständiger und unsicherer auch, ne? Wenn er so an mir hängt, ja, das in beide Richtungen geht, ja.
Und dann müsste man halt wieder ein bisschen für mehr Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein sorgen. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite macht es mir das am Anfang ein bisschen leichter, auf der anderen Seite macht es dem Hund das aber auch ein bisschen schwerer, ne, weil er eben selber Lösungsstrategien finden, dann nicht so auf dem Zettel hat und immer nachfragt, wie machen wir das denn? Das sieht erstmal süß aus, wenn mein Hund mich fragt, aber im Endeffekt kann er nichts allein.
Und ich habe ein bisschen gezückt bei den Hütehunden, weil da kann ich es manchmal gar nicht so sagen. Also ich glaube, dass die gut darin sind, mir zu suggerieren, dass sie sehr auf meine Stimmung reagieren. Und ich glaube, dass viele davon gar nicht so stimmungsanfällig sind, aber sehr genau wissen, wie können sie mich ansteuern, wie können sie meine Stimmung nutzen, um das durchzukriegen, was sie wollen. Also die Hunde gibt es eben auch, die mir etwas zeigen im Äußerlichen. Sie sind eben sehr ausdrucksstark und ich glaube, dass sie Stimmung sehr wahrnehmen. Aber Stimmung wahrnehmen können ist eine Sache, aber ist es belastend für den Hund, ist nochmal eine andere Sache.
Ja, und bin ich voll bei dir. Also Stimmung wahrnehmen und daraufhin eine Strategie zu entwickeln, das können Hunde sehr gut. Also ich hatte schon Hunde im Training, dann haben die irgendwie Blödsinn gemacht, dann haben die Leute gemeckert und dann hat der gehumpelt. Und oh, jetzt ist er irgendwo reingetreten. Das war aber zufällig. Also nicht zufällig, das war zuverlässig. Das heißt, meckern, humpeln. Ne? So hat der Hund gelernt, oh, wenn die ärgerlich ist, dann suggeriere ich eine Verletzung und dann, oh, dann wird sich gekümmert. Und schon können Hunde auch sehr schön Stimmung wahrnehmen und durch Ausprobieren, Versuch und Irrtum über Verhalten meine Stimmung wieder manipulieren. Also
und
das
gerade bei den Hütehunden, dann ist man sauer, dass sie was gemacht haben und dann rollen die sich auf dem Rücken und sagen, oh, es tut mir total leid, dass ich den Mülleimer ausgeräumt habe. Und dann sagt man, ah ja, der hat verstanden, dass das was Falsches war. Ich drehe mich rum und wupp, ist der nächste Mülleimer ausgeräumt. Ja, also.
Oder sie bringen mich auch zum Lachen mit ihrem Verhalten. Ja. Ich bin ärgerlich und dann machen die irgendwas, ist aber auch süß, ne? Und schon ist meine Stimmung verändert. Also da sind Hunde natürlich auch sehr geschickt drin, über Versuch und Irrtum da in unsere Richtung zu manipulieren. Und dann ist es ein Hund, der die Stimmung wahrnimmt, aber nicht als belastend empfindet. Ja,
ja, würde ich auch so sehen, ja.
Mhm. Und wie Hunde mit Stimmung umgehen, ist ja auch ganz unterschiedlich. Also nur wenn's mir nicht gut geht, mein Hütehund merkt es sofort, der kommt zu mir und legt sich zu mir in die Nähe und ist so, ich bin da, Jona. Meine Hündin sagt, ich mach zwei Türen auf, bin weg, ciao.
Naja, so hat ja auch jeder Mensch seine Strategien, wie er mit sowas umgeht. Die einen können Stimmung gut aushalten und sind lieber dabei, die anderen ziehen sich lieber zurück. Das ist mit Hunden mit Sicherheit genauso. Und ich habe hier gerade noch so drüber nachgedacht, was ja auch vielleicht für Hunde belastend sein kann, wenn ich ein sehr launischer Mensch bin, also schnelle Stimmungswechsel habe. Wenn jetzt jemand sagt, ach du, mir geht's jetzt mal hier, den ganzen Tag geht's mir heute nicht gut. Da kann sich ein Hund vielleicht ganz gut drauf einstellen und wählt eine Strategie, entweder sich zu mir zu legen oder mir Raum zu geben und verpisst sich halt. Aber wenn ich schnelle Stimmungswechsel habe, weil ich so launisch bin, ich glaube, dass da auch einige Hunde Schwierigkeiten haben, weil sie es ja keinem Verhalten von sich zuordnen können und dann immer irgendwie sagen, hat das irgendwas mit mir zu tun? Habe ich was falsch gemacht oder was mache ich denn jetzt richtig? Dass das vermutlich auch beziehungsbelastender sein kann, als wenn ich jetzt mal, keine Ahnung, einen Tag einen Durchhänger habe und morgen ist es wieder anders da. Also dann nicht nur, weil wir vorhin so über Krankheiten, Depressionen und so gesprochen haben, also so sehr energetische und launische Menschen könnten da vielleicht auch ihre Hunde ein bisschen verunsichern und verwirren. Wie geht man damit um? Und also bezieht sich das auf mich oder auf dich selbst?
Ja, und daran anknüpfend oder ergänzend, das eine sind die Launischen, die Stimmungswechsel haben. Was wir auch immer mehr im Training haben, sind Menschen, die sehr wohlwollend sind, eine lange Zündschnur haben, viele Dinge süß finden, dem Hund viele Freiheiten geben und dann eben so Dinge durchgehen lassen, die sie eigentlich nicht haben wollen. Sie lassen es einmal durchgehen, sie lassen zweimal durchgehen, dreimal durchgehen, viermal durchgehen. Beim vierten Mal fängt es schon an, ein bisschen zu nerven, beim fünften Mal schon mal mehr. Und beim siebten Mal sind sie richtig sauer, weil dann irgendwas passiert ist, was sie schlimm fanden. Und dann rasten sie aus oder wo sie Angst hatten. Das heißt, siebenmal durchgehen lassen und dann kommt so eine ganz krasse Reaktion. Und das sind auch so Dinge, die Hunde nicht gut verstehen. Warum siebenmal gelassen und dann auf einmal kommt so eine Mörderreaktion. Und das merken wir, dass die Hunde darüber wirklich auch extremst verunsichert sind. Also dann wäre es besser, beim ersten Mal schon was zu machen. Aber diese laissez-faire Haltung und dann aber so auf den Punkt, so druckvoll zu sein, das können die nicht gut wechseln.
Ja, voll.
Ja, und spätestens hier würde ja die Stimmung auch die Lernerkenntnis vom Hund ungünstig gestalten. Und da wäre, wie Tanja schon gesagt hat, für den Hund viel leichter zu verstehen, du, das Verhalten finde ich immer blöd und das kannst du auch an meiner Stimmung ablesen. Und dann könnte ich ja beim ersten Mal noch nur ein bisschen ärgerlich sein, als dann die übertriebene Geschichte beim siebten Mal.
Erklär nochmal, was du damit meinst. Also kannst du das immer ganz gut erklären. Also wie die Stimmung und Bestrafung, also warum das ohne Stimmung besser ankommt.
Naja, wenn ich quasi bestrafe und habe eine ärgerliche oder respektive neutrale Stimmung, dann kann der Hund es natürlich besser auf sein Verhalten beziehen. Und ich muss immer mit einkalkulieren, dass meine Stimmung natürlich der Hund auch auf die Beziehungsebene zieht. Und wichtig wäre ja immer, dass so rüberkommt, also ich mag dich, aber dieses Verhalten ist nicht erwünscht. Und da sind wir genau bei dem Thema Stimmungsübertragung. Ich nehme mal so ein Beispiel, aber auch da muss ich jetzt keiner ein schlechtes Gewissen machen. Wenn mein Hund morgens Ärger macht und ich bin jetzt den halben Tag sauer auf den Hund, dann kann der Hund das natürlich nicht seinem Verhalten zuordnen. Hunde sind da viel schneller im Wechsel und direkter. Das heißt, der Hund macht Blödsinn, ich bin ärgerlich, der Hund ändert sein Verhalten, ich bin nicht mehr ärgerlich. Das ist für die Hunde schnell und gut nachvollziehbar. Und er weiß nicht, warum ich jetzt einen ganzen halben Tag ärgerlich bin. Und er kann vor allen Dingen auch nichts dafür tun, damit ich wieder gut gelaunt bin. Das heißt, das ist auf alle Fälle beziehungsbelastender, weil ich wollte eigentlich die Lernebene haben. Und das habe ich immer wieder, dass Leute kommen, wissen Sie, und da habe ich mich so geärgert. Ich habe den halben Tag mit dem nichts gesprochen und das Mittagessen ist auch ausgefallen. Menschlich nachvollziehbar, für den Hund natürlich nicht nachvollziehbar, weil er quasi da rumschwimmt und sagt, du, ich habe doch schon längst mein Verhalten geändert. Warum wirst du nicht mehr neutral oder gut gelaunt? Warum bist du immer noch ärgerlicher auf mich? Im Einzelfall kein Problem, kriegt man wenigstens kein Magengeschwür. Aber der Hund kann das natürlich auf der Lernebene nicht so gut nachvollziehen und wird es dann, wenn es dumm läuft, auf die Beziehungsebene nehmen.
Und für viele Hunde wäre es entlastender, einmal kurz auch körperlich vielleicht reglementiert zu werden, als diese Daueranspannung zu spüren und sie nicht zuordnen zu können. Ja, und das finden wir so verrückt, dass darüber gar nicht gesprochen wird. Was ist denn eine entlastende Korrektur? Wo leidet der Hund am wenigsten drunter? Also, dass wir müssen ja schon auch formulieren, was wir nicht wollen. Ja, und da gehört eine Korrektur hin. Und die wollen wir natürlich so verhältnismäßig wie möglich gestalten. Dann muss man aber eben auch gucken, worauf ist der Hund empfänglich. Und viele sind auf Stimmung empfänglich. Und da im Alltag machen wir so an vielen kleinen Stellen so Sachen, die belastend sind, darüber wird aber wenig gesprochen. Aber wenn man einen Hund mal anfasst und irgendwo mal körperlich irgendwo hinschubst oder bewegt, dann gibt's gleich Ärger. Aber diese anderen Sachen sind für manche Hunde viel belastender, als mal berührt zu werden. Also dieses Berührtwerden machen die Hunde ja auch untereinander, dass man einen Hund nicht schlägt. Das ist, glaube ich, außer Frage. Ja.
Nicht die eigene Aggression, ja, aber dieses ablädt und so.
Ja,
weiter.
Genau.
Ja, das ist, ja. Darum geht's nicht.
Ja, aber dass diese psychische Bestrafung, ja, oder die persönliche Bestrafung für manche Hunde schlimmer ist, da wird wenig drüber gesprochen.
Für viele,
ja, ärgerlich
ich.
Sein kein, ja. Ärgerlich sein darf ich, aber ne, anfassen ist verpönt. Was mir jetzt bei dem Thema gerade so einfällt, ist dann auch noch der ganze Punkt Mehrhundehaltung. Ja. Also wenn ich mehrere Hunde habe und bin auf einen ärgerlich, ist ja die Frage, kann der andere das denn kompensieren und weiß, dass er nicht gemeint ist? Und gerade wenn ich so unterschiedliche Hunde habe, das eine ist so ein Dullhorn, den ich vielleicht öfters mal zurechtstumpen muss und sage, hey, hast du sie noch alle? Und auf der anderen Seite habe ich noch so einen sensiblen Hund, der dann eine Stimmungsbestrafung, die Hund A gegolten hat, auf sich persönlich nimmt. Also da müssen wir natürlich auch immer noch mal ein bisschen gucken, dass da nicht ein Hund immer irgendwie sich angesprochen fühlt, obwohl die Stimmung, die ärgerliche Stimmung quasi auf den ersten Hund gemünzt war und gar nicht auf den zweiten. Also auch da haben wir bei Stimmungsübertragung in der Mehrhundehaltung ja auch mal ein Auge drauf werfen.
Ja, und da wäre es gut, in bestimmten Phasen, also wenn ein Hund wirklich mehr Training braucht und eben auch Korrekturen braucht, dass man mit dem Hund das dann alleine macht. Und da sagen dann viele aus der Mehrhundehaltung, ja, ich habe irgendwie 5 Hunde, da habe ich ja gar nicht die Zeit zu. Frech gesagt, dann schafft ihr keine 5 Hunde an. Also man muss auch mal Zeiten alleine, dass das nicht immer geht, das ist auch klar. Und dass man nicht für jeden einzelnen Hund ständig Einzelzeit haben kann. Aber es muss immer mal Einzelzeiten geben, dass die Hunde das eben lernen können. Der eine Hund lernen kann, ich bin nicht gemeint. Also dass man zum Beispiel auch mal unterschiedliche Kommandos gibt. Der eine muss Sitzplatz machen, der andere muss Platz machen. Und dass sie lernen, okay, wir werden unterschiedlich gehandhabt und ich glaube, da können die das auch schon mal gut lernen, wer ist gemeint.
Voll,
und
ja,
dass der Hund, der aber ein bisschen mehr braucht, dass der einzeln erstmal vortrainiert wird, damit man eben nicht mehr so viel Korrektur braucht, wenn man gemeinsam geht. Und da muss man sich die Zeit dann für nehmen. Das ist ja auch nicht für ewig, aber für diese Trainingsphase wäre es gut, dann viele Spaziergänge eben einzeln zu machen.
Da ist häufig, ja, so die Hemmung von HundehalterInnen, dass sie denken, ah, dann haben sie nicht mehr genügend Zeit für die Hunde. Aber wenn man jetzt sagt, ich habe 1 Stunde Zeit, um mit den Hunden heute Mittag spazieren zu gehen und man dann jedem 1/2 Stunde intensives Training gibt, dann ist das genauso auslassend wie 1 Stunde, wenn man spazieren geht, glaube ich. Oder was heißt genauso? Man muss nicht vergleichen, aber es reicht auch häufig dann, wenn man wirklich sagt, 1/2 Stunde üben wir jetzt was.
Na, ist das Quantität oder Qualität? Also ich glaube, das kennt jeder aus der Mehrhundehaltung. Also wir haben ja auch 3 Hunde. Und wenn wir mit einem was alleine machen, wie die sich schon freuen, dass sie mal alleine mit uns mit dürfen, wir alleine mit denen trainieren. Also das ist was Besonderes. Das wissen die schon auch wertzuschätzen, die Hunde. Und ja,